Zweite Buch Mose hat mit der Konstruktion des Heiligtums geendet, also diesen Treffpunkt Gottes mit seinem Volk, wurde genau nach seiner Anleitung gebaut. Wir haben am Ende von 2. Mose 40 gesehen, dass Gott diese Wohnung erfüllt hat mit seiner Herrlichkeit. Also Gott wohnt mitten im Volk, inmitten seines Volkes. Die haben drumherum gekämpft, das Heiligtum war im Zentrum. Aber dennoch war da Distanz da zwischen Gott und ihnen. Ich möchte noch mal gerne einen Vers mit euch lesen in 2. Mose 40, Vers 35. Da heißt es, kannst du weiter switchen auf dem Presenter? Genau, da heißt es, und Mose konnte nicht in das Zelt der Begegnung hineingehen, denn die Wolke hatte sich darauf niedergelassen und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Also der Punkt ist, unheilige Menschen können nicht einfach so Gemeinschaft haben mit dem heiligen Gott. Und deswegen ist das dritte Buch Mose oder Levitikus der nächste Schritt. Nämlich wie das geschehen kann, dass Sünder, dass unheilige Menschen Gemeinschaft mit dem heiligen Gott haben können, das ist das Thema von 3. Mose. Also die geschichtliche Entwicklung, könnte man sagen, steht still. Das Volk verweilt so ungefähr 1,5 Monate am Berg Gottes in der Wüste Sinai. Es empfängt das Gesetz Gottes über die 10 Gebote hinaus, die wir schon gesehen haben, über das moralische Gebot hinaus. Und erst in 4. Mose Kapitel 10 werden wir dann sehen, dass das Volk Israel wieder aufbricht und dass die Wanderung weitergeht. Der Schlüsselvers in 3. Mose oder einer der Schlüsselverse ist im Kapitel 19, Vers 2. Da sagt der Herr, ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Also das erste Mal, erstmal geht es hier um einen Weg in die Gemeinschaft mit dem heiligen Gott. Und dann aus der Gemeinschaft mit dem heiligen Gott in ein heiliges, abgesondertes Leben, das anders ist als das Leben der Völker rundum, die Gott nicht kennen, aus der Gemeinschaft mit Gott heraus. Heiligung wird das Neue Testament das nennen. Also 3. Mose ist ein Handbuch für die Priester. Deswegen der Titel im Lateinischen auch Leviticus, also die Leviten, das war ja die Priesterfamilie oder besser gesagt die Priester waren aus dem Stamm der Leviten. Und die Leviten haben die Priester unterstützt. Die rabbinische Literatur nennt es die Weisung oder die Tora der Priester. In der syrischen Übersetzung des Alten Testament heißt es das Buch der Priester. Also wir könnten sagen, 3. Mose, Levitikus ist ein Handbuch für Priester. Und die Juden lesen das einmal im Jahr. Für uns in unserer Kultur ist es relativ fremd. Vielleicht sogar abstoßend, manche Dinge, die wir da lesen, also von Tieropfern und Blut und es ist unheimlich gesetzlich und wir lernen von Unreinheit und von Reinheit und über Essensvorschriften und Sexualvorschriften und Aussatz und Ausflüsse und so weiter, Todesstrafe für 15 Sünden, also vieles, was uns heute triggern kann in diesem Buch. Und wir müssen verstehen, wir leben in einer anderen Kultur. Aber die simple Wahrheit ist, der Lohn der Sünde, die Konsequenz der Sünde ist der Tod. Und deswegen brauchen unvollkommene Menschen Versöhnung und Erlösung und Veränderung. Und davon spricht Levitikus. Schauen wir uns gemeinsam das Outline an. Ich habe euch da ein Bild mitgebracht auch. Wenn du es mir bitte reinmachst. Also die Kapitel 1 bis 17, wenn wir es kurz zusammenfassen wollen, da geht es um Anbetung, um Opfer, der Weg zu Gott, Reinigung. Kapitel 1 bis 5, 5 Opfer und dann Kapitel 6 bis 17, wie der Priester diese da bringen soll. Wir können sagen, es ist die Grundlage für die Gemeinschaft mit Gott. Und dann der zweite Teil, Kapitel 18 bis 27, da geht es um Heiligung, um Charakter, um Absonderung für Gott, um Hingabe, also ein Leben, das Gott ehrt. Die Verpflichtung aus der Gemeinschaft. Oder wenn wir es noch detaillierter anschauen wollen, die nächste Folie bitte. Die Grundlage für Gemeinschaft Opfer, die ersten 17 Kapitel. Da haben wir dann die ersten 7 Kapitel, die Opfer. Dann geht es um die Priester, die nächsten 2 Kapiteln oder 3 Kapiteln. Und dann das Volk, konkret Reinigungsvorschriften. Dann geht es um den Altar, ganz zentral auch im Kapitel 16 ist der Versöhnungstag und der Altar, das steht im Zentrum sozusagen. Kapitel 17, also wir könnten sagen, das Kreuz im Alten Testament eigentlich, der Altar spricht ja von Opfer, von dem, was Jesus für uns getan hat. Und dann Leben in Gemeinschaft, der zweite Teil. Da gibt es Regeln für das Volk, für die Priester, wieder Feste, also Kult könnten wir sagen oder Tradition. Und es ist interessant, dass da so eine gewisse Symmetrie drin ist. Ne? Wir haben Opfer, Kult, Priester, Volk und dann in der Mitte den Versöhnungstag und den Altar. Und dann geht es wieder umgekehrt raus, wieder Volk. Die Priester und dann geht es wieder um Kult, um Feste und so weiter. Also recht interessant. Aber wichtig ist, dass wir das sehen, dass diese zwei Teile zusammengehören. Also der rechte Gottesdienst und das rechte Leben gehören zusammen. Kult und Ethik, wenn wir so sagen wollen, das gehört zusammen. Unser Leben ist nicht zweigeteilt im Gottesdienst, unser heiliges Leben und dann gehen wir bei der Tür raus und leben wie alle anderen. Nee, unser Gottesdienst geht weiter im Alltag, im praktischen Leben. Und die Grundlage für das alles ist die Gemeinschaft mit Gott durch Opfer oder für uns durch ein Opfer, also Gott bereitet die Menschen da hier über Jahrhunderte, über Jahrtausende auf Jesus vor. Dieses krasse Bild, was Gott den Menschen gibt, dass ein Unschuldiger, der perfekt sein musste, ohne Makel, den Platz des Schuldigen einnimmt. Also der Unschuldige stirbt für den Schuldigen, damit der Schuldige Gemeinschaft haben kann. Mit Gott. Und für uns klingt das theoretisch, aber stellt euch das vor, ihr wärt in Israel gewesen und du hättest hier dein Lamm oder deine liebste Ziege oder dein liebstes Rind, was immer, und das bringst du vor den Altar und legst ihm die Hand auf, symbolisch, dass deine Schuld auf dieses Tier gelegt wird, und dann schlachtet der Priester vor deinen Augen dieses Tier und du siehst, wie es röchelt, wie es zusammenbricht, wie es ausblutet, wie es stirbt wegen deiner Schuld, die auf ihm liegt. Und dann durch dieses Opfer ist es möglich, dass du Gemeinschaft haben kannst mit Gott. Also sehr krass. Wir könnten in den Schlachthof gehen als erlebnispädagogischen Ausflug und uns das praktisch vor Augen halten. Es war ein sehr eindrückliches Zeichen. Ich glaube, wir würden schlecht schlafen wahrscheinlich, wenn wir das tun würden. Und das alles spricht von Jesus. Johannes der Täufer hat gesagt im Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 29, am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen. Wenn du mir die Folie reinmachst, bitte. Und Johannes der Täufer spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Du musst einfach weiterklicken auf dem Bildschirm. Okay, cool. Ich kann es nicht sehen, deswegen, das passt so. Danke dir.
Ist
okay. Alles klar, die Technik spinnt. Also keine Ahnung, was ihr gerade seht online, aber Johannes der Täufer zeigt auf Jesus und sagt, siehe, der ist das Lamm Gottes, der hinwegnimmt die Sünde der Welt. Und wenn die Israeliten im Vertrauen auf Gott dieses Opfer dargebracht haben, das unschuldige Tier, was für sie gestorben ist, da schauen sie voraus auf Jesus. Also das größte Problem für uns Menschen ist nicht, dass wir zu wenig gebildet sind oder der Einfluss, den die Umwelt auf uns hat. Keine Ahnung, ich wurde als Baby zu heiß gebadet oder mein Papa ist früh gestorben oder was immer so Einflüsse sind, ich wurde schlecht behandelt. Sondern unser größtes Problem ist, dass wir Sünder sind, dass wir moralisch unrein sind und dass wir deswegen getrennt sind von dem heiligen Gott, der das Leben ist, der die Kraft für ein gottesfürchtiges Leben ist auch, dass wir nicht leben können aus eigener Kraft. Und die Lösung des Problems ist nicht Selbstgerechtigkeit, dass wir Menschen versuchen, es selber wieder gut zu machen, das, was wir versemmelt haben, und dass wir versuchen, uns irgendwie zu Gott hin zu arbeiten, sei es durch gute Werke oder Wallfahrten oder Meditation oder religiöse Rituale, was immer es ist. Die Menschen sind da sehr kreativ und haben sich ganz viele verschiedene Wege ausgedacht. Das ist alles Religion, das funktioniert nicht. Die Lösung ist Jesus. Die Lösung ist ein Opfer, das der Unschuldige meine Schuld und deine Schuld auf sich nimmt und aus der Welt schafft. Durch seinen Tod für uns. Und all diese Opfer, die im Alten Testament angelegt sind, sind eigentlich ein bildhafter Unterricht, der auf Jesus hinweist. Im Neuen Testament, im Galaterbrief, wird uns gesagt, dass das Gesetz unser Pädagoge ist. Das ist das griechische Wort Pädagogos. Also unser Lehrmeister auf Christus hin. Und wir verstehen eigentlich aus der Opfersprache des Alten Testaments auch erst das Neue Testament. Ne? Wenn Johannes der Täufer sagt, siehe, das ist das Lamm Gottes und das Blut des Lammes und wir sind gerettet durch das Blut, das klingt ja für uns sehr, sehr fremd. Also wir müssen diesen Hintergrund erst verstehen, dass es Sinn für uns macht. Das Blut steht für das Leben, sein Leben, das er für uns gegeben hat. Wir sehen 5 verschiedene Opferarten. Machen wir das nächste Bild rein. In 3. Mose, es fängt an mit 3 freiwilligen Opfern, also Opfern aus Dankbarkeit. Ich finde das schön eigentlich, dass es mit Dankbarkeit beginnt. Also wir haben zuerst das Brandopfer, das Speisopfer und das Heilsopfer. Das waren freiwillige Opfer als Wohlgeruch für den Herrn. Einfach um den Herrn Danke zu sagen. Das Brandopfer, da wurde das Tier völlig verbrannt, sozusagen Gott geweiht, spricht von völliger Hingabe. Speisopfer vielleicht von der Hingabe der Werke unserer Hände. Heilsopfer, da geht es um Gemeinschaft, um Kommunion mit Gott. Also die haben einen Grillabend zusammen gefeiert mit Gott, könnten wir sagen. Das Tier wurde gegrillt und dann ein Teil wurde für Gott verbrannt, ein Teil haben die Leute gegessen, Gemeinschaft mit Gott. Und Jesus ist unser Heil, Jesus ist unsere Gemeinschaft mit ihm. Und dann haben wir das Sündopfer und das Schuldopfer für einfach prinzipiell unsere sündige Natur, allgemein die Sünde in unserem Leben oder für konkrete Sünden auch. Und das war nötig für die Gemeinschaft, also die waren auch verpflichtend. Und ihr seht hier ganz auf der rechten Seite dieser Grafik, na, wenn wir gehen von unten nach oben, also wir müssen unsere Schuld bekennen, wir brauchen ein Opfer, Versöhnung für unsere Sünde und dann können wir Gemeinschaft mit Gott haben und hoffentlich das Ende ist, dass wir uns ihm hingeben aus vollem Herzen wegen dem, was er für uns getan hat. Für Jesus ist der Weg umgekehrt. Er war Gott, der sich uns hingegeben hat, der das vollkommene Leben gelebt hat ohne Sünde, das Speisopfer war, ohne Sauerteig. Er hat Gemeinschaft mit Gott erwirkt, er hat sich für unsere Schuld hingegeben. Also all diese Bilder weisen uns auf Jesus hin. Aber es ist immer dasselbe Vorgang. Wir haben verschiedene Tiere, verschieden wertvolle Tiere auch, für verschiedene Personengruppen, verschiedene Opfer, also für Arme oder für Reiche oder Priester, Leiter oder Opfer für die ganze Gemeinde. Aber der Vorgang war immer dasselbe. Zum Beispiel Kapitel 4, Vers 22, wenn du mir da weiterklickst, da geht es jetzt um einen Fürsten. Zum Beispiel, wenn ein Fürst sündigt und tut aus Versehen irgendetwas von alledem, was der Herr sein Gott zu tun verboten hat, so, und wird schuldig. Und seine Sünde, mit der er gesündigt hat, wird ihm zu Bewusstsein gebracht. Was soll er dann tun? Dann soll er seine Opfergabe bringen, in dem Fall einen Ziegenbock, ein Männchen ohne Fehler. Also wir haben wieder dieses Bild von dem Vollkommenen. Jesus, ja, war männlich, er war vollkommen sündenlos. Nicht der Anbeter wurde inspiziert. Hey, Richie, wie siehst du heute aus? Alles koscher bei dir, alles richtig gemacht, kein Fehler an dir, nee, sondern das Opfer dir wurde inspiziert, das musste vollkommen sein. Jesus wurde inspiziert, Pilatus hat gesagt, ich sehe keine Schuld an ihm. Und Vers 24 weiter in der nächsten Folie, und er soll seine Hand auf den Kopf des Ziegenbockes legen. Da wurde symbolisch deine Schuld auf dieses Tier gelegt, der Stellvertreter. Und in Schlachten an dem Ort, wo man das Brandopfer vor dem Herrn schlachtet, ein Sündopfer ist es. Und der Priester nehme mit seinen Fingern etwas von dem Blut des Sündopfers und tue es an die Hörner des Brandopferaltars. Und sein Blut solle er an den Fuß des Brandopferaltars gießen. Vers 26, all sein Fett aber soll er auf den dem Altar in Rauch aufgehen lassen, wie das Fett des Heilsopfers. Und so erwirke der Priester Sühnung für ihn wegen seiner Sünde und es wird ihm vergeben werden. Also die Schuld wird auf das Opfertier gelegt und es stirbt für den Sünder sozusagen und als Konsequenz daraus hat er Vergebung aus Gnade. Sie wird ihm geschenkt, nicht weil er es verdient hat, sondern das Opfer für ihn. Und natürlich das Opfer für uns ist Jesus. Und das ist der Unterschied wirklich zwischen allen Religionen und biblischem Christentum. Also es gibt auch christliche Religiosität. Ich bin so aufgewachsen, ja, wurde gesagt in der Kirche, sei ein guter Mensch. Und wir wurden eigentlich zur Selbstgerechtigkeit erzogen. Ich habe immer gedacht, ja, Gott wird mich schon annehmen, weil ich habe niemanden umgebracht. Ich gehe in die Kirche, ich bin ein guter Mensch. Also worauf habe ich vertraut? Auf mich. Und das gibt es auch unter einem christlichen Mäntelchen. Aber das ist nicht wirklich biblisches Christentum. Religion ist immer, wir arbeiten uns zu Gott hin. Und das funktioniert nicht. biblisches Christentum ist das Umgekehrte, dass Gott es für uns tut. Gott wird in Jesus Mensch und er schafft unsere Schuld aus der Welt, weil er sie uns abnimmt. Und es ist Gnade, es ist ein unverdientes Geschenk. Und dann hoffentlich aus der Dankbarkeit deswegen heraus suchen wir die Gemeinschaft mit ihm und geben wir uns ihm hin und wollen wir für ihn leben. In den ersten 5 Kapiteln, wie gesagt, werden uns diese 5 verschiedenen Opfer vorgestellt und dann in den nächsten 2 Kapiteln gibt es weitere Erläuterungen dazu. Und dann Kapitel 8 bis 9 geht es um die Vorbereitung und die Einsetzung der Priester. Das hatte natürlich auch wieder alles mit Opfern zu tun. Die Priester waren die Mittler. Und dann kommen wir zu einer sehr interessanten Stelle im Kapitel 10, nämlich das Vergehen der Priester Nadab und Abihu. Lesen wir da mal ein bisschen rein. Kapitel 10, Vers 1. Und die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen jeder sein Feuerbecken und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten fremdes Feuer vor dem Herrn dar, das er ihnen nicht geboten hatte. Da ging Feuer vom Herrn aus und verzehrte sie, und sie starben vor dem Herrn. Und Mose sagte zu Aaron: Dies ist es, was der Herr geredet hat, bei denen, die mir nahen, will ich geheiligt und vor dem ganzen Volk will ich verherrlicht werden. Und Aaron schwieg. Also das Problem hier war, diese 2 Priester haben so ihr eigenes Ding gemacht. Gott hat den Weg vorgeschrieben. Der Weg in die Gemeinschaft mit Gott war durch diese stellvertretende Opfer. Das Opfer wurde inspiziert, nicht der Anbeter. Das heißt für uns heute, wenn du Jesus vertraust, dann kannst du in Gottes Gegenwart kommen. Egal, ob du 2 Seiten in der Bibel gelesen hast oder 5 Seiten in der Bibel gelesen hast oder gar nicht in der Bibel gelesen hast. Egal, ob du auf die Nase gefallen bist und irgendwie einen Ausraster gehabt hast und dein Kind angeschrien hast. Egal, ob du gute Werke getan hast oder nicht getan hast. Ob du gebetet hast, 2 Stunden, 1 Stunde oder gar nicht. Es ist unabhängig von dir. Das Opfer wurde inspiziert, nicht du. Du bist mit Jesus verbunden, deswegen darfst du mit Freimut kommen. Hebräer Brief, Kapitel 4. Und hoffentlich prägt dich die Gemeinschaft dann mit ihm so sehr, dass du rausgehst und anders lebst als ein gottloser Mensch. Ne? Also wir sind ja gottlos, weil wir gottlos leben. Das ist eine natürliche Konsequenz. Aber es war genau vorgeschrieben, und diese Priester machen ihr eigenes Ding. Wir lernen daraus, du kannst nicht deine eigene Religion schnitzen. Und Menschen machen das ja sehr gerne. Na, der erste Punkt, den wir davon lernen können, es ist nicht egal, wie wir anbeten. Es ist nicht egal, wie wir zu Gott kommen. Hauptsache, du tust das mit einem ernsthaften Herzen. Also manche Menschen denken ja so. Naja, alle die Moslems und die Buddhisten und die Hinduisten und die Esoteriker, alle Menschen kommen zu Gott, alle Menschen kommen irgendwie in den Himmel. Hauptsache, sie sind ernsthaft in ihrer Suche und sie tun das, was sie tun, ernsthaft. Nee, das ist nicht, wie es funktioniert. Jesus ist gekommen und er hat gesagt, ich bin der Weg zu Gott. Ich bin die Wahrheit über Gott. Ich bin das Leben von Gott, Gott ist das Leben, das bin ich. Und niemand sagt, er kommt zum Vater als nur durch mich. Ist sehr exklusiv, also das schließt all diesen anderen Kram aus, durch den Menschen versuchen, gerecht zu werden vor Gott oder sich zu Gott hinzuarbeiten. Jesus ist der einzige Weg. Das ist die eine Sache. Und das zweite hier ist, wir wissen nicht genau, was dieses fremde Feuer war. Im Kapitel 16 wird gesagt, das Feuer für den Gottesdienst, für das Räuchern sollte vom Brandopferaltar genommen werden. Vielleicht war es das. Altar, wie gesagt, spricht von Jesu Opfer für uns. Und wahrscheinlich haben der Nadab und der Abihu Feuer von irgendwo anders her genommen. Vielleicht von daheim, von ihrem Feuer, von ihrer Feuerstelle, nicht vom Altar. Vielleicht haben sie Feuerzeug dabei gehabt, weiß nicht, Feuerstein, keine Ahnung, haben ihr eigenes Feuer gemacht. Aber das war das Problem. Sie sind wortwörtlich ausgebrannt, könnten wir sagen, in ihrem Dienst für Gott. Und das ist auch eine Anwendung, die wir für uns persönlich ziehen können. Paulus schreibt im Neuen Testament, die Liebe Christi drängt uns. Das war seine Motivation, das war das Feuer, das in seinem Herzen gebrannt hat. Die Liebe Christi, das, was er für mich getan hat, am Kreuz, am Altar sozusagen, das brennt in mir, das begeistert mich, das motiviert mich. Und der Punkt ist, wenn deine Motivation für deinen Dienst irgendwas anderes ist als Jesus und deine Dankbarkeit, was er für dich getan hat, wenn du deinen Dienst tust, um Anerkennung von Menschen zu bekommen oder wegen Ansehen oder aus humanistischen Gründen, was immer, dann kann ich dir garantieren, wirst du über kurz oder lang ausbrennen in deinem Dienst. Denn die Menschen sind nicht immer dankbar und werden ja nicht immer unbedingt auf die Schulter klopfen und sagen, hey, super, danke, dass du deinen Dienst tust, danke, dass du da bist, du bist unser Held. Und was dann? Wenn das deine Motivation ist, dann wird das Feuer sehr schnell aus sein und du wirst frustriert sein und du wirst ausbrennen. Aber wenn du auf Jesus schaust und es für ihn tust und diese Liebe Christi in deinem Herzen brennt, dann ist es eigentlich unabhängig von dem, was du von Menschen zurückbekommst. Und sein Feuer brennt und brennt und brennt. Seine Barmherzigkeit ist neu jeden Morgen, was er für uns getan hat, das gilt in alle Zeit. Also eine wichtige Lektion, glaube ich, auch da für uns, für unser praktisches Leben. Kapitel 11 bis 15, da geht es um die kultische Reinheit des Volkes. Da finden wir Essensvorschriften, also sie durften nur Pflanzenfresser essen, keine Raubtiere. Vorschriften, was sie nach der Geburt tun sollen, was sie bei Aussatz tun sollen, nämlich in Quarantäne. Und es geht um Ausflüsse, Samenerguss und sonstige Ausflüsse. Ja, alles Dinge, durch die kein Leben entsteht. Und all diese kultischen, rituellen Gesetze sind Bilder für geistliche Wahrheiten. Die sind alle in Jesus erfüllt, sagt uns der Hebräerbrief. Also ganz konkret sind wir nicht unter Essensvorschriften als Christen. Jesus hat gesagt, nicht was in unseren Mund hineinkommt, das verunreinigt uns, sondern was aus unserem Mund herauskommt oder aus unserem Herzen herauskommt, das kommt dann meistens auch aus dem Mund raus, gell? Das ist, was uns verunreinigt. Und da heißt es, und indem er das sagte, erklärte er alle Speisen für rein. Aber diese Dinge sollen uns was über Gott lehren. Sie sollen uns was über Sünde lehren. Und ein Teil davon ist, dass Gott sein Volk auch beschützen wollte, wahrscheinlich mit diesen Essensvorschriften auch. Also gab er damals keinen Kühlschrank oder sie konnten Fleisch nicht einfrieren oder so. Und ja, ich meine, sagen ja sogar die Ärzte heute, dass Schweinefleisch nicht das Gesündeste ist. Also wahrscheinlich hat es auch damit was zu tun, dass Gott sein Volk beschützen wollte. Und es ist eine Tatsache, also selbst bis ins Mittelalter hinein, dass die Juden oft sich nicht angesteckt haben mit Krankheiten wegen ihren ganzen Vorschriften, die sie hatten, was sie essen durften, was sie nicht essen durften, die Waschungen und so weiter. Und naja, deswegen war es dann auch ein Anlass für Antisemitismus, weil die Leute gesagt haben, wir alle kriegen die Pest, warum die nicht, da kann was nicht stimmen, so in die Richtung. Hatten keine Ahnung von Bakterien, von Schimmel und all diesem Zeug, was wir heute wissen, aber Gott wusste es natürlich. Und ich glaube, ein Teil von diesen Vorschriften hat auch mit Gottes Schutz für sein Volk zu tun. Aber die Hauptsache ist, dass es über geistliche Dinge spricht, über die Auswirkung von Sünde in unserem Leben. Aussatz ist das perfekte Bild für Sünde. Es fängt klein an, es breitet sich aus, es ist ansteckend. Und all diese Sünden der Menschen, all diese Unreinheit, all diese Kultur des Todes, wenn man so sagen wollen, das macht dann den Versöhnungstag nötig im Kapitel 16. Der große Versöhnungstag, einmal im Jahr. Der Hohepriester war der Einzige, der in das Allerheiligste reingehen durfte, einmal im Jahr an diesem Versöhnungstag, um Sühnung für sich und das Volk, seine Familie zu erwirken. Er musste wieder kommen mit dem Blut von Opfertieren. Ältesten Israels haben die Sünden bekannt des Volkes über diesem Opfertier. Es wurde wieder geschlachtet. Der hohe Priester ist reingegangen, hat das Blut auf den Sühnedeckel, diese Deckplatte, die die Bundeslade bedeckt hat, wo die Gesetze drinnen waren. Gesetzestafeln, die 10 Gebote, die uns anklagen. Es hat die Schuld bedeckt sozusagen. Einmal im Jahr. Und wir haben hier zwei starke Bilder. Zwei Ziegenböcke für das Volk. Der eine wurde geopfert und sein Blut hat die Schuld bedeckt sozusagen. Und der zweite war der Sündenbock. Über den wurde die Schuld bekannt und der wurde zum Sterben in die Wüste geschickt. Also dieses Wort Sündenbock kommt aus dieser Tradition heraus. Also dass die Sünde wurde von dem Volk entfernt, wurde hinweggetragen. Zwei starke Bilder, die alle von Jesus sprechen. Hebräerbrief sagt uns, Jesus ist unser hoher Priester, der ein für alle Mal in das Heiligtum, in das himmlische Heiligtum hineingegangen ist. Und nicht mit irgendwelchem Tierblut, sondern mit seinem eigenen. Er ist das Opferlamm auch, das für alle Schuld gesühnt hat, ein für alle Mal. Und er ist auch der Sühnedeckel, er ist auch der Sühneort. Auch das ist ein Bild auf ihn hin. Im Römerbrief Kapitel 3 schreibt der Paulus darüber. Römer 3, Vers 21. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz, also durch die Tora und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, also kein Unterschied zwischen Juden und Heiden. Das ist der Kontext im Römerbrief. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das ist unser natürlicher Zustand. Aber Vers 24, und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenslassen der vorher geschehenen Sünden unter die Nachsicht Gottes. Zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Oder die Neue Genfer Übersetzung übersetzt es so, damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Wenn er Nachsicht übte, geschah dies im Hinblick auf das Sühneopfer Jesu. Also auf gut Deutsch, auch die Vergebung im Alten Testament hatte eine gerechte Grundlage, weil Jesus für alle Sünden, die je begangen wurden, bezahlt hat, schon im Voraus. Und im Alten Testament haben sie durch Glauben, durch diese Opfer vorausgeschaut. Wir heute haben viel mehr Offenbarung, wir schauen zurück. Aber das Werk Jesu für uns, das kann potenziell jeden retten. Die einzige Bedingung ist, dass du deine Selbstgerechtigkeit loslässt und dass du dich Jesus anvertraust. Okay, und jetzt, nachdem wir versöhnt sind mit Gott, nachdem wir gestärkt sind durch die Gemeinschaft mit Gott, jetzt geht's an die Nachfolge. Zweiter Teil hier in diesem Buch. Heiligkeit hat ja zwei Aspekte. Das eine ist Reinheit. Wir waren unrein, jetzt sind wir rein vor Gott in Jesus und Zweite Bedeutung von Heiligkeit ist Absonderung. Also Gott ist in seiner ganz eigenen Klasse, er ist heilig in dem Sinn, er ist abgesondert, Gott ist auch abgesondert von dem Bösen. Und wir wollen abgesondert sein für Gott. Wir wollen abgesondert sein von dem Bösen auch. Also es geht hier um Hingabe. Versteht ihr den Unterschied? Die heiligen Geräte waren Geräte, die einzig und allein für den Gottesdienst bestimmt waren. Im Heiligtum oder im Tempel später. Die waren abgesondert für diesen Zweck. Die waren abgesondert für Gott. Für den Gebrauch durch Gott. Und so ist es auch mit uns. Menschen, die Gott kennen, leben anders. Oder sollten zumindest anders leben. Ich glaube, sie werden anders leben, weil sie verändert werden durch die Gemeinschaft mit ihm. Sagt uns der Korintherbrief, während wir ihn betrachten in seinem Wort, verändert uns der Geist von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, weil wir dankbar sind, weil wir begeistert sind wegen dem, was er für uns getan hat. Und hoffentlich bleiben wir nicht nur bei diesem moralischen Imperativ hängen, bei diesem wir sollten. Na, wir versuchen, sauber zu bleiben. Wir versuchen, das Böse zu lassen. Nee, es ist mehr, oder? Mehr als Gesetzlichkeit, sondern Hingabe. Eben Heiligkeit in dem Sinn. Nicht nur sauber zu bleiben, sondern jeden Morgen dem Herrn zu sagen, Herr, hier bin ich. Ich gehöre dir. Gebrauche du mich heute. Was willst du durch mich tun heute? Was kann ich für dich tun? Versteht ihr den Unterschied? Das ist vom Denken, von der Lebensphilosophie was ganz anderes. Ob ich sage, okay, ich versuche irgendwie koscher zu bleiben und nicht zu viel Böses zu machen und dieses gesetzliche Denken oder zu sagen, nee, Heiligkeit, ich bin abgesondert für ihn, ich bin ein Botschafter für ihn in dieser Welt, ich bin sein auserwähltes Werkzeug, ich bin ein Priester eigentlich für ihn. Das Leben ist nicht zweigeteilt, es ist Glauben und Praxis, es ist Gottesdienst im Gottesdienst und Gottesdienst im Leben, wenn wir hier bei der Tür rausgehen. Das gehört beides zusammen. Und das bringt uns zu diesem zweiten Abschnitt hier, die Kapitel 18 bis 27. Also ein heiliger Wandel. Seid heilig, denn ich bin heilig. Dass wir erlöste Menschen sind, dass wir die Gnade Gottes erfahren haben in Jesus, das prägt unser praktisches Leben. 1. Korinther 6 sagt es uns so, ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott in eurem Leib. Also was wir mit unserem Leib tun, das spricht sehr laut darüber, wem wir hingegeben sind oder vielleicht sogar, ob wir hingegeben sind, wem wir gehören. Und im Korintherbrief schreibt Paulus das im Kontext von Sexualität und Ehe. Das ist ein wichtiger Teil unseres Lebens, oder? Wir müssen ja nur betrachten, wie viel in den Medien oder in Liedern oder Werbung oder in den Gesprächen mit den Kollegen, wie viel sich da um Sex, Sexualität dreht. Das ist ein Riesending. Und damit fängt Gott diesen Abschnitt für die praktischen Lebensrichtlinien hier in Kapitel 18 an. Er sagt, keine Inzucht, kein Ehebruch, keine homosexuelle Sexualität, keine Sodomie, nicht mit Tieren. Nee, die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau, das ist der heile Rahmen dafür. Lies mal Kapitel 18, Vers 24. Macht euch nicht unrein durch all dieses. Denn durch all dieses haben die Nationen sich unrein gemacht, die ich vor euch vertreibe. Die Heiden, die leben so. Und war sogar der Gottesdienst von sexueller Perversion geprägt. Und das Land wurde unrein gemacht und ich suchte seine Schuld an ihm heim und das Land spie seine Bewohner aus. Vers 26, ihr aber, ihr sollt meine Ordnungen und meine Rechtsbestimmungen halten. Und ihr sollt nichts tun von all diesen Gräueln der Einheimische und der Fremde, der in eurer Mitte als Fremder wohnt. Denn all diese Gräuel haben die Menschen des Landes getan, die vor euch da waren, und das Land ist unrein gemacht worden, damit das Land euch nicht ausspeit, wenn ihr es unrein macht, ebenso wie es die Nationen ausgespien haben, die vor euch da waren. Also wir werden das auch noch später sehen, am Ende des Buches bei Segen und Fluch, Gott sagt dann ganz deutlich, Leute, wenn ihr mir treu seid, wenn ihr mir nachfolgt, dann erntet ihr den Segen, das verheißene Land, und wenn ihr mir untreu seid, dann schmeiße ich euch genauso raus, wie die Heiden, die vor euch da waren. Es ist Gottes Land. Und dann gibt es hier viele verschiedene Regeln, die können wir zusammenfassen als liebe deine Nächsten wie dich selbst. Jesus hat das ja wunderbar gemacht im Neuen Testament. Gott lieben mit allem, was du bist, und deine Nächsten lieben wie dich selbst. Da hängt die ganze Tora dran. Und wir haben da ganz viele Regeln. Die Eltern versorgen, die Armen versorgen, dieses Prinzip der Nachlese. Du sollst dein Feld nicht ganz abernten, sondern der Arme durfte dann kommen und das, was dir durch die Lappen gegangen ist, abernten. Schutz von Sklaven und so weiter. Du sollst den anderen nicht verleumden, du sollst den anderen nicht hassen. Also es seht schon, das hat was mit dem Herzen zu tun. Jesus wird das in der Bergpredigt nochmal viel klarer herausstellen. Dann Vorschriften, keinen Götzendienst, keine heidnischen Praktiken. Da kommen wahrscheinlich so befremdliche Dinge, die wir da lesen, zum Beispiel, dass du kein Kleid aus zwei Stoffen tragen sollst oder keine Einschnitte machen, keine Tattoos. In 5. Mose gibt so eine Vorschrift, du darfst ein Böckchen nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Wahrscheinlich waren das Fruchtbarkeitsriten dieser heidnischen Völker und Gott sagt, das sollt ihr nicht machen. Die Juden machen das bis heute, ne? Die kochen Fleisch in einem Geschirr und Milch in einem anderen Geschirr, die darfst du nicht mischen. Ich glaube nicht, dass es für alle Zeit gemeint war, sondern Gott sagt einfach, lebt anders als die Heiden, die um euch herum leben. Und dann haben wir Regeln für Priester, Kapitel 21 und 22. Und dann Kapitel 23 kommen wir zu den Festen. Könnt gerne genau das Bild ansehen, die Feste Israels. Also wir haben einen Festzyklus im ersten Monat des religiösen Jahres. Erinnert euch dran, Passa war ein Neustart des Kalenders, also im Frühjahr. März, April, da ist das Passafest, spricht von der Befreiung aus Ägypten. Und dann haben wir das Gefest der ungesäuerten Brote, die Woche danach, spricht von der Eile beim Auszug. Und dann den Tag nach dem Sabbat, nach dem Passa, haben sie das Fest der Erstlinge gefeiert. Und die Erstlinge, also ein Erntedankfest für die Ernte im Frühjahr. Und die Erstlinge haben praktisch die ganze Ernte repräsentiert, also Erntedankfest. Neues Testament sagt uns, dass Jesus der Erstling ist der Auferstandenen. Und er ist tatsächlich am Morgen nach dem Sabbat aus den Toten auferstanden. Dann haben wir im Mai, Juni ein Fest, das Pfingstfest oder das Fest der Wochen, also 50 Wochen danach. Das war dann der Erntedank für die Weizenernte zu der Zeit. Da haben sie Schwingopfer dargebracht. Bild auch für die Nation Israel, Geburt der Nation Israel, erste Pfingstfest, als das Gesetz gegeben wurde, da sind 3000 Leute gestorben. Erinnert euch an die Geschichte mit dem goldenen Kalb. Mose war 40 plus Tage da oben auf dem Berg. Und dann, als er runterkam, haben sie sich ein Götterbild gemacht, was sie nicht machen sollten. Und es gab Gericht und an dem Tag sind 3000 gestorben. Ja, beim ersten Pfingstfest im Neuen Testament in der Apostelgeschichte, Geburt der Gemeinde, Petrus predigt und 3000 Leute haben sich bekehrt an einem Tag, haben neues Leben erhalten. Also total interessant mit diesen Festen auch, wie sich das wirklich über die Jahrtausende hindurch, dieses Bild immer wieder erfüllt. Also am selben Tag Geburt des Volkes sozusagen, der Nation Israel, Geburt der Gemeinde, 3000 sterben, 3000 werden geistlich lebendig. Und dann gibt es noch so einen Festzyklus im Herbst, September und Oktober, das Lärmblasen, der Versöhnungstag hat man gerade, wo Sühnung für das Volk erwirkt wird und dann das Laubhüttenfest am Ende dieses Festzyklus, das war das Erntedankfest im Herbst und als Erinnerung an die Wanderung durch die Wüste. Und also ihr seht hier ganz auf der rechten Seite, drei Feste waren immer verpflichtend, also dreimal im Jahr sollten alle fähigen männlichen Juden vor dem Herrn erscheinen, im Heiligtum, später im Tempel. Das ist auch der Hintergrund, warum sie, Jesus und seine Familie, nach Jerusalem gezogen sind zum Passafest. Und dann im Kapitel 25 haben wir das Jubeljahr, das siebte Jahr und das 50. Jahr, also praktisch könnten wir sagen, wir haben Sabbat alle 7 Tage und dann gibt es einen Sabbat alle 7 Jahre und alle 50 Jahre einen Sabbat, ein Sabbatjahr, ein ganzes Jahr. Darum geht es, beim Sabbat geht es darum, anzuerkennen, dass Gott der Versorger ist und dass das Land eigentlich ihm gehört auch. Also sie mussten Gott vertrauen. Gott hat gesagt, ich werde euch versorgen, wenn ihr ruht. Test gegen Habsucht auch. Leute können sagen, oh, wenn ich hier durcharbeiten würde, dann könnte ich ja noch mehr Kohle machen und noch mehr verdienen. Nee, sie sollten ruhen. Ist auch ein Segen. Sabbat ist ein Segen. Unerhört in der antiken Kultur damals, dass selbst die Sklaven, selbst die Tiere sollten ruhen, einmal in der Woche. Also Gott weiß, was wir brauchen. Das Ganze ist erfüllt in Jesus natürlich. Der Hebräerbrief sagt uns, Jesus ist unser Sabbat. In Jesus ruhen wir von unseren Werken. Wir müssen nichts mehr tun, um uns selbst zu erlösen. Das hat Jesus für uns getan. Also ich würde sagen, dieses Prinzip ist für uns heute immer noch gut. Dieser Rhythmus, 6 Tage arbeiten, einen Tag ruhen. Ich glaube, das ist die beste Vorsorge gegen den Burnout. Aber geistlich ist es erfüllt in Jesus. Der Sabbatgebot ist Teil dieses zeremoniellen Gesetzes, dieses Ritus. Einziger in den 10 Geboten. Eigentlich, ne? Aber ich glaube nicht, dass die Adventisten recht haben, die sagen, wir müssen immer noch Sabbat feiern heute und Gottesdienst am Samstag feiern und all diese Vorschriften auch mit Essen und so weiter. Das ist ziemlich jüdisch noch eigentlich, ziemlich alttestamentlich. Sondern das ist alles für uns erfüllt in Jesus. Jesus ist unser Sabbat. Kapitel 26. Kommen ans Ende von dem Buch. Also typisch für eine antike Verfassung, wenn wir es so nennen wollen. Ein Bundestext ist Konsequenzen. Segen für Gehorsam und eine Strafandrohung, Konsequenzandrohung für Ungehorsam. Wenn ihr mir gehorsam seid, dann werdet ihr gesegnet sein und ja, materiell, äußerlich gesegnet sein. Ihr werdet Kinder haben, ihr werdet Überfluss haben, reiche Ernte, euer Vieh, dem wird es gut gehen, euren Herden wird es gut gehen. Also wir haben im Alten Testament äußere Bilder zum Anschauen. Im Neuen Testament spricht es von geistlichen Segen. Aber wenn sie ihm untreu waren, wenn ihr Gott untreu seid, kündigt er ihnen im Voraus an, dann wird er sie züchtigen. Und dann werden sie Mangel erleben und am Ende wird er sie rausschmeißen aus seinem Land. Und es ist im Prinzip prophetisch hier über die Geschichte Israels. Es ist so passiert. Wie gesagt, das Alte Testament sehr irdisch. Für uns im Neuen Testament geht es um geistliche Dinge und unser Gericht ist aufgeschoben in die Ewigkeit, oder? Wenn wir in die Ewigkeit gehen, werden wir alle vor Jesus stehen und wir werden Rechenschaft ablegen für unser Leben. Dann Kapitel 27, haben wir noch Gelübde und den Zehnten. Und dann möchte ich zum Abschluss heute nochmal den Zweck vorlesen. Oder lasst es uns gemeinsam lesen hier in unserem Textbuch. Als Zusammenfassung. Der Zweck laut jüdischer Tradition war der dritte Mose, das erste Buch, welches Kindern gelehrt wurde, damit sie eine Hauptcharakteristik Gottes kennenlernen, nämlich seine Heiligkeit. Also dritter Mose lehrt uns von der Heiligkeit Gottes und es lehrt uns von unserer Sündhaftigkeit und wie ernst es ist. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und es ist das gesetzlichste Buch in der Bibel. Und wenn Galater 3 uns sagt, das Gesetz ist unser Zuchtmeister oder unser Pädagoge auf Jesus hin, dann sollten wir, wenn wir 3. Mose gelesen haben, zu Jesus laufen. Allein wenn wir die 10 Gebote lesen, sollten wir zu Jesus laufen, weil jeden einzelnen von uns bewusst wird, ich habe es nicht gehalten, nicht perfekt, nicht immer. Ich brauche Vergebung. Für Paulus war es das Gebot, du sollst nicht begehren. Der war als Pharisäer sehr selbstgerecht, hat gedacht, naja, ich habe ja äußerlich ganz gut gelebt, aber als er dann gelesen hat, dass Gott gesagt hat, du sollst nicht begehren, da ist ihm bewusst geworden, ich schaff's nicht. Ich brauche ein Erlöser, ich brauche ein Opfer, ich brauche einen Retter, einen Stellvertreter. Über all das spricht dieses Buch hier über den Weg, den Gott für uns bereitet, den Jesus erfüllt hat. Und dann als Reaktion auf sein Werk für uns, seine Liebe für uns, reagieren wir mit unserer Hingabe an ihm. Und wir leben ein abgesondertes, hingegebenes, heiliges Leben für ihn. Amen. Lieber Vater, ich danke dir für dein gutes Wort. Ich danke dir für dieses dritte Buch Mose, was für uns ja ein Stück weit mühsam ist zu lesen, aber was so wichtig ist, weil es über das Wesentliche spricht, über das, was du für uns getan hast. Und da danke ich dir dafür. Ich danke dir auch für den neuen Bund. Ich danke dir, dass wir nimmer Tiere hier in Gottesdienst schleppen müssen, die wir dann hier schlachten und mit Blut rumspritzen und mit jeder Sünde wieder neu, sondern dass du es ein für alle Mal getan hast, Jesus, und dass du uns wirklich, wirklich, wirklich versöhnt hast mit unserem Schöpfer. Das ist so wunderbar. Danke für die Freiheit, die du uns gebracht hast. Und ich bete aber, dass deine Liebe uns trotzdem prägt und dass du uns durch deinen Geist befähigst und stärkst, anders zu leben, so dass du Ehre bekommst durch unser Leben. Also segne uns darin, Vater, und füll uns mit deinem Geist. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.